Bin ja etwas nervös, also nicht nur, weil ich hier jetzt predige. In kürzester Zeit werde ich zum Brautvater. Und es ist schon eine spannende Sache. Henoch hat ja ein bisschen schon, also er ist kein Brautvater, aber Vater von zwei Söhnen, die heiraten werden dieses Jahr. Und einer hat schon geheiratet. Aber was zieht man denn da an? Also das sind Entscheidungen zu treffen, die sind elementar wichtig. Ziehe ich da das an, eine Cappy, ziehe ich, ne, oder was denkt er von der? Ne? Oder diese Krawatte dazu? Ne, so? Also das steht fest, das hat meine Tochter schon entschieden, aber ich wollte ein bisschen, ja, was zieht man denn an? Das sind echt elementar wichtige Entscheidungen. So wie die, kann man die Folie anmachen, wie das ja auch eine Entscheidung ist, wenn man so eine Ehe eingeht. Schon wichtig. Ich hoffe, euch ging es nicht so, ihr Verheirateten. Aber man geht da wirklich was ein. Ich meine, das macht man nicht irgendwie. Und ich glaube, man macht sich davor richtig Gedanken. So eine Heirat ist ja schon ein richtiges Versprechen, dass man da eingeht. Man verspricht so ewige Treue und so Sachen wie, ich liebe dich bis ans Ende, also bis zum Tod und so und gehe mit dir durch Höhen und Tiefen und all sowas. Das ist schon eine ernste Sache. So ein Treueversprechen gibt man da ab. Das muss schon überlegt sein. Also Corey und ich, wir haben das jetzt im September, feiern wir unser 30-Jähriges, auch noch dieses Jahr, nochmal nervös. Und ja, das ist schon krass. Also wir haben uns auch so ein paar Sachen versprochen. Ich hatte mal eine Diskussion mit einem Arbeitskollegen früher bei der Firma, wo ich gearbeitet habe, bei Schuck. Habe mit ihm zusammengearbeitet und er erzählte mir so von, ja, heiraten ist nicht so seins. Er ist so in die Beziehung gegangen, ist so reingestolpert und ja, fand es einfach unsicher, warum soll er jetzt da so das festmachen? Ich weiß gar nicht, ob er mit der zusammenbleiben will. Das fand ich schon irgendwie krass. Und dann ist er eben zusammengezogen mit dieser Frau, es kam ein Kind und kurze Zeit später war es auseinander. Was für ein Schmerz. Und es ging gar nicht gut damit. Er ist einfach so hineingestolpert, hat es auf sich zukommen lassen. Und wir hatten davor so eine Diskussion, das weiß ich noch, wo ich dann gesagt habe, ich finde heiraten gut. Ich will heiraten oder ich finde es wichtig, da dieses Ja zu geben. Und es ist nicht nur, dass es ein Gottes Bund ist, also Gottes Entscheidung ist oder Gottes Wille ist, dass wir heiraten, sondern da steckt ja auch was Wertvolles dahinter, nämlich ich überlege mir vorher ganz genau, passt es mit meiner Frau, wenn ich so ein Versprechen abgebe, ein Leben lang lieben, egal was aus dieser Frau wird oder andersrum, was aus mir wird. Ja? Egal, ob sie graue Haare kriegt oder, ja, nicht gerade, ja, man verspricht da was. Und es war mir wichtig, einfach diese. Und es hat mir geholfen, das bewusst zu machen. Das sind ja solche Dinge wie, ja, wollen wir wirklich Kinder haben? Glauben wir das Gleiche? Sind wir da auf einer gleichen Welle? Sind wir auf einer gleichen Linie? Das wäre total schön, ne, das gemeinsam teilen zu können. Und ja, für ihn war das aber nichts. Ich fand er irgendwie zu eng. Aber als dann diese Beziehung auseinandergegangen ist und er mit diesem Kind dastand, kam er tatsächlich auf mich zu, nachhinein, Markus, jetzt verstehe ich, was du gemeint hast. Ich hätte mal vorher überlegen sollen, ob das passt. Und das fand ich sehr spannend und auch total ehrlich und wertvoll. Und ich weiß, dass er das nächste Mal, als er in eine Beziehung eingegangen ist, bewusst geheiratet hat, bewusst überlegt hat, und diesen Schritt gegangen ist. Ein Bund ist ein Versprechen, das ich eingehe. Und ich spreche unabhängig von dem, wie der andere steht oder was er tut. Ich mein Versprechen und ich stelle mich auf meine Entscheidung, auf mein Versprechen. Ich verspreche, dass ich sie liebe. Nicht, ich verspreche ihr nicht meine Liebe, weil sie mich liebt. Sondern es ist meine Entscheidung. Stehe ich zu dieser Entscheidung? Und es ist so wichtig, dass man da manchmal den Verliebtheitsmodus im Vorfeld einfach mal sein lassen muss. Also auf die Seite legt und klare Entscheidungen trifft. Und wenn du überlegst und dann wirklich Nein rauskommt, dann hast du einiges erspart. Nämlich richtig viel Ärger, richtig viel Herzeleid. Triff eine Entscheidung. Das ist ganz arg wichtig. Bündnisse helfen, Beziehung zu klären, und Bündnisse stärken Beziehung. Für mich und die Koi hat dieser Bund und diese Entscheidung, die ich getroffen habe, getragen in diesen 30 Jahren. Und ich wünsche euch oder dir, auch wenn du in dieser Situation vielleicht stehst, so einen Bund einzugehen, das nicht als Korsett zu sehen, sondern wie so ein Gummiband. Ein Band der Liebe, das dich hält, aber dem anderen Raum gibt. Dem anderen Raum gibt, sich zu entwickeln und trotzdem gemeinsam in Bewegung zu bleiben und zusammenzuhalten. Ja, Gott hat ja auch so einige Bündnisse geschlossen. Ich will das mal wegblicken hier, das Bild, dass man nicht so ablenkt. So einige Bündnisse. Ein Bund mit Abraham, ein Bund mit Noah, ein Bund mit Mose, ein Bund mit David, ein Bund mit uns, der neue Bund. Der Mose-Bund ist ja dieser Sinai-Bund und der alte Bund. Und jeder Bund für sich ist eine eigene Predigt wert. Ich will da gar nicht auf die einzelnen Bunde eingehen. Aber eins will ich klar rausstellen: Jeder Bund ist eine Entscheidung von Gott, in Beziehung mit dem Menschen zu leben. Es ist seine persönliche Entscheidung. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Ich will mit dir leben, weil ich dich liebe. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung von Gott zum Menschen, jeder Bund. Der alte Bund, der ist ein bisschen eine Ausnahme zu allen anderen Bünden. Es ist ein zweiseitiger Bund. Das Volk Israel versprach Gott, alle Gebote zu halten. Und wenn sie das tun, dann wird Gott sie segnen. Die 10 Gebote sind ja die Grundlage von diesem Bund. Aber diese 10 Gebote, die sind ja nicht nur irgendwelche Korsett, ist nicht nur ein Korsett, irgendwie eine Richtlinie, die man halt einhalten muss für sie, sondern das ist eine Lebensgrundlage. Das ist das Herz Gottes. Es tut gut, danach zu leben. Deswegen gibt er ihnen diesen Bund. Und sie geben Gottes Wesen wieder, wie Gott ist. Aber die Israeliten, die haben das versprochen, das zu tun. Ich halte dieses Versprechen, das haben sie zugesagt, Gott. Aber wir wissen, wie es ausging. Es war schwierig zu halten für sie. Sie haben es nicht einhalten können. Sie kamen an ihre Grenzen. Aber sie haben diese Willenskraft in sich wahrgenommen und sagen, wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Wir wollen doch Gott dienen. Wir wollen ihn ehren. Er ist so ein mächtiger Gott und wir müssen doch daran festhalten. Aber dieser Bund ist ein Versprechen, also ihr Versprechen wurde zum Joch für sie. Ein Joch, das sie sehr belastet hat. Ein Joch, das sie schmerzte. Weil es so schwierig war, diesen Anspruch, den Gott setzt, zu halten. Und man kann auch zu diesem Bund ein Wenn-Dann-Bund sagen. Wenn ich das und das tue, dann passiert das. Ja? Wenn ich die Gebote halte, wird Gott mich segnen. Und wenn kein Segen da ist, dann ist es Fluch. So, kennt ihr das irgendwie? So dieses Wenn-Dann, ist das euch bekannt? Wenn ich brav genug bin, dann bekomme ich ein Bonbon, zum Beispiel. Mein Wenn dann aus meiner Erziehung war das, wenn ich brav bin, kriege ich keine Schläge. Wenn ich brav bin, werde ich in Ruhe gelassen. Wenn dann. Vielleicht hast du ein anderes Wenn dann. Wir kennen das, wenn ich genügend Leistung bringe, dann werde ich belohnt werden. Wenn dann. Und so erziehen wir unsere Kinder, so ist unser ganzes System aufgebaut, in dem wir leben. Unser ganzes Wertesystem, unser Weltsystem, in dem wir leben, die Wirtschaft, alles lebt von diesem Wenn dann. Und das leben wir in unseren Beziehungen genauso oft. Wenn meine Frau gut kocht, dann kriegt sie von mir Anerkennung. Wenn dann. Ist das so? Also nur als Beispiel so. Aber wir machen unsere Beziehung zu anderen abhängig von dem, wie der andere ist. Wie er reagiert, wie er sich verhält. Das zieht sich so durch in unseren Beziehungen. Wenn dann. Und uns Christen? Wenn ich besonders gläubig bin, dann habe ich die Fülle des Heiligen Geistes. Wenn ich besonders Jesus liebe und auf ihn achte und mit ihm zusammen bin, dann werde ich die und die Gaben vielleicht bekommen. Wenn dann. Das zieht sich auch überall durch. Ich finde es spannend. Warum macht Gott so einen Bund mit den Israeliten, wenn er doch genau weiß, das schaffen die nicht. Das ist doch nicht machbar. Das ist nicht einhaltbar. Und für mich war so bewusst geworden, die Israeliten, die treten sich eigentlich nur um ihre eigenen Bedürfnisse. Also wie ich auch. Geht mir oft so. Ist nicht so weit weg. Ich drehe mich um meine Bedürfnisse und Gott soll doch bitte richten. Gott soll doch bitte, wenn es mir nicht gut geht, Gott, dann bist doch du dran schuld. Und die kommen ja aus so einer Götzenkultur raus, die Israeliten. Ist ja nicht so, dass sie so von Anfang an in der Beziehung mit Gott lebten. Und dann 400 Jahre in Ägypten, wo Götzenkult als absolut Hochburg war. Und Götzen, die leben von einem Wenn-Dann. Die leben davon, wenn du mir dies und dies tust, dann bekommst du einen reichen Segen, an Ernte und was weiß ich was. Und was die für alles, was für Götzen es gibt, ihr kennt es. Bis hin, wenn du dein Kind opferst, dann tue ich dir was Gutes. Schlimme Dinge. Wenn dann. Und aus diesem Hintergrund kommt Israel. Das schleifen die mit. Das haben die, die haben so manche Götzen einfach im Gepäck gehabt, als Gott sie aus Israel, aus Ägypten herausgeführt hat, sie freigesetzt hat und herausgeführt hat. Und die haben so manchen Götzen einfach mitgeschleift. Nicht nur im Gepäck, sondern auch im Herzen. Im Herzen ist Ägypten mitgewandert. Dein Ägypten. Was ist dein Wenn dann? Wo stehst du? Und sie lebten aus eigener Willenskraft. Wir schaffen das, wir kriegen das hin und wir wollen Gott, diesem Gott dienen. Der hat uns ja frei gekauft aus Ägypten, aber wir wollen ihm dienen. Und ich glaube, was Gott klar machen wollte, mit diesem hohen Anspruch, ist das, ihr seid nicht Gott. Ihr seid nicht wie ich. Ihr seid keine Götter. Anfang von Adam und Eva kommt es her. Wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Wir entscheiden über unser Leben. Und so stehen sie vor diesem Gott mit ihrem gescheiterten Wenn dann. Das Volk ist gescheitert. David ist gescheitert. Petrus ist gescheitert. Ihr kennt die Jungs aus der Bibel. Und ich? Wie sieht es mit meinem Bund aus, den ich eingegangen bin? Ich meine, ich habe diesen Ehebund im vollen Bewusstsein, Vollbesitz meines Bewusstseins geschlossen. Vielleicht jugendlicher Leichtsinn dabei. Aber so, ich habe entschieden, ich will diese Frau lieben und sie ehren und sie achten, bis dass der Tod entscheidet. Das Abenteuer Ehe begann. Und ich war von meiner Willenskraft überzeugt, das kriege ich hin. Ich meine, ich bin ja Christ. Ich bin ja gut bei der Sache. Das kriege ich hin. Ich muss euch gestehen, ich habe es nicht hingekriegt. Wie das Volk Israel, wie Petrus, wie andere Helden der Geschichte, habe ich erkennen müssen, dass ich nicht dieser Held meiner Ehegeschichte bin. Wie geht's dir mit deinen Bündnissen? Man, wir haben vorher diesen Pfadfinderbund, ihr versprecht da schon einiges. Wie geht's dir damit? Mit deinen Bündnissen, die du eingegangen bist? David war auch so ein Bundesgenosse Gottes. Der hat, Gott hat ihm versprochen, dass aus seinem Thron, aus diesem Thron von David, den König von Israel, dass da der Messias hervorkommt. Das war Gottes Versprechen, das war sein Bund mit David. Er wird König sein, aber er wird auch der Urvater, also menschliche Urvater des Messias sein. Wahnsinn, oder? Was für ein Versprechen. Und was für eine Herausforderung für einen David, in dieser Klarheit zu leben, in der Beziehung zu Gott zu leben. Und irgendwie ist das schon ein großer Anspruch an ihn. Am Höhepunkt seiner Macht war er dann daheim in seinem Palast. Irgendwie, mein David war ja so der Kriegsheld, ne? Der war immer gern vorne dran an der Front und Israel verteidigen und mit dem Schwert voraus. David war der Kämpfer. Und ich glaube, er hat auch sehr viel Anerkennung da drin bekommen. Das war sein Ding. Er war das Vorbild für alle Krieger damals, der David. Und der sitzt daheim, macht Papierkram. Und die anderen kämpfen und verteidigen das Volk. Und er sitzt daheim, warum auch immer. Vielleicht ist ihm das so zugetragen worden, der König muss ja geschützt sein und darf nicht mehr da vorne herumkämpfen und so. Wenn der stirbt, dann ist ja doof, ne? Ich weiß nicht warum, aber er sitzt auf jeden Fall daheim. Und ihm wird es langweilig. Und ich glaube, wenn einem so die Bestätigung verloren geht, die man vielleicht so bekommt im Leben, dann wird es einem manchmal ziemlich einsam. Ich kann mir vorstellen, wie David einsam war. Und ich weiß nicht, wenn so unser wir haben so unsere Bestätigungssysteme. Ich habe vorher schon ein paar genannt, Leistung. Vielleicht auch einfach viel Geld verdienen. Anerkennung von anderen. Ich meine, ich habe einen super Job und dieser Job, der gibt dir was. Da bist du gesehen, da wirst du gebraucht, da bist du wertvoll. In der Gemeinde bist du irgendwo vielleicht auch, ja, du hast Anerkennung durch die Dinge, die du tust. Das macht dir Spaß und es gibt einem ja auch was. Und ist auch nicht irgendwie falsch, aber doch gibt es einem Bestätigung. Und es ist ein System, man wird so abhängig von dieser Leistung, die man bringt. Im Beruf oder sonst wo. Und dann, wenn du so ein Sportler bist, ja, ich habe neulich einen Kunden gehabt, der hat mir erzählt, er war Leistungssportler im Volleyball. Wow, was für ein Spaß das gemacht hat. Und seine Knie sind jetzt kaputt. Er kann nicht mehr. Er wird liebend gern Volleyball spielen, hat neulich mal wieder probiert, dann hat er 5 Wochen Knieschmerzen gehabt. Es geht einfach nicht mehr. Die Knorpel sind kaputt. Und wenn das wegfällt, was dir vorher so Spaß gemacht hat, was dir Bestätigung gegeben hat, versteht ihr das Wort Einsamkeit damit? Da fällt man in so eine trockene Wüste, so in ein Nichts. Und es kann einen hart treffen. Aber in solchen Zeiten, wenn das so ist, dann glaube ich, kannst du dein Herz hören. Und ich wünsche dir das auch, dass du in solchen Zeiten mal auf dein Herz hörst. Und ich glaube, da wird der Durst dieser Seele so deutlich in dir. Also mir ging das so, in meinen Zeiten. Du spürst so dieses, da kommen so dunkle Gedanken hoch, so, das, und du kannst es kaum aushalten, diese Einsamkeit. Einsamkeit ist ein trockener, ein ausgetrockneter Zustand deiner Seele. Und David ging es so. Ich glaube, das ging dem so. Der Mann ist ja das Erobern gewöhnt. Das ist so seine Leidenschaft. Ich glaube, so ziemlich in jedem Mann. So eine männliche Sache. Die Gelegenheit kam. David auf seiner Terrasse und Bathseba sieht Bathseba auf ihrer Terrasse. Bathseba badet da schön, nix mehr an, ja? Ein Blick, ein Klick und du bist mittendrin. Mittendrin in der Pornografie. Davids Willenskraft schmolz dahin. Ich glaube, da hat keiner mehr eine Chance. Aber die Bathseba, die ist ja auch nicht ohne. Ihr Mann war im Krieg. Die war auch allein. War die auch einsam? Hat sie es drauf angelegt? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall kamen die beiden zusammen. Es kam ein Kind. Und es war einfach dumm gelaufen. Die Einsamkeit hat die Opfer gefunden. Die Einsamkeit sollte gestillt werden und wollte gestillt werden. Mit was fülle ich da meine Einsamkeit? Mal ganz ehrlich gefragt, mit was füllst du deine inneren Durst, deine Einsamkeit? David war ja cleverle, lässt den Uriah wieder. Also gibt ihm Heimaturlaub von der Front, soll heimkommen, gibt ihm ein bisschen Wein und so und komm, geh mal bei deiner Frau heim und schlaf mal schön mit ihm, um das alles zu verduschen. Aber Uriah, der lässt sich nicht drauf ein, der denkt, sag mal, ich bin hier ein Bündnis eingegangen mit meinem König, für mein Volk einzustehen und ich stehe da im Krieg, ich lasse doch meine Mannen da draußen nicht allein. Das ist nicht recht, dass ich jetzt bei meiner Frau schlafe. Ja, wenigstens sitze ich vorne vor das Tor vom König und schlafe da, um ihn zu bewachen. Hätte er mal sein lassen sollen. Hätte mal auf den König hören sollen. Hätte mal mit seiner Frau schlafen sollen. Der König, der David, die sind dann in eine prekäre Frontsituation bringen. Und dort kam er um, der Uriah. Und der Weg war frei für David und Bathseba. Eine krasse Sache. Dieser David hat völlig versagt, würde man doch sagen, ne? Hat denn nicht Gott jetzt das Recht, diesen David vom Thron zu stoßen? Was will denn Gott mit so einem König? Und aus diesem Königsthron soll der Messias folgen? Kann man sich denn das vorstellen? Aber Gott steht zu seinem Versprechen. Gott sagt, ich habe gesagt, dass aus diesem Thron der Messias rauskommen soll. David blieb im Amt. Er musste die Konsequenzen tragen. Das musste er ja. Aber er blieb König. Und er wurde dieser Urvater von Jesus Christus, der menschliche Urvater. Und ich glaube, dass da auch noch mehr dahinter steckt, weil ich glaube, dass Gott den David wirklich so sehr lieb hat und liebt, dass er den David zur Umkehr bringen wollte, dass er den David eine Chance geben wollte, umzukehren und zu bekennen. Und so schickte er den Prophet Nathan. Und lass uns das mal lesen. Geht es jetzt weiter? Ja. Der Herr sandte den Propheten Nathan zu David. Als Nathan vor dem König stand, sagte er zu ihm: Ich muss dir etwas erzählen. Ein reicher und ein armer Mann lebten in derselben Stadt. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, der Arme aber besaß nichts außer einem kleinen Lamm, das er erworben hatte. Er versorgte es liebevoll und zog es zusammen mit seinen Kindern groß. Es durfte sogar aus seinem Teller essen und aus seinem Becher trinken. Und nachts schlief es in den Armen. Ich war für ihn wie eine Tochter. Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte einen Gast, der einen weiten Weg hinter sich hatte, etwas zu essen anbieten. Aber er brachte es nicht über sich, eines seiner eigenen Schafe oder Rinder zu schlachten. Darum nahm er den Armen sein einziges Lamm weg und bereitete es für seinen Besucher zu. David wurde vom Zorn gepackt. Brauste auf, so wahr der Herr lebt. Dieser Mann hat den Tod verdient. Dem Armen soll er 4 Lämmer geben für das eine, das er ihm rücksichtslos weggenommen hat. Da sagte Nathan zu David, du bist dieser Mann. Bam! Das saß. Du bist dieser Mann. Ich habe Hochachtung vor Nathan. Vor dem Propheten Nathan, der mutig die Wahrheit spricht, mutig aber doch in Worte fasst, diese Wahrheit in Worte fasst, dass David sein Gesicht nicht verliert und eine Entscheidung treffen kann, eine Umkehr treffen kann. Und ich bin aber auch total, ich finde auch, wie David reagiert, total gut und habe Hochachtung vor dem, wie David reagiert. Mein David hätte dem Nathan wirklich den Kopf abhacken können. Er war der König und einen König beschuldigt man nicht. Deswegen war Nathan war richtig mutig, ja, dass er sich der Situation so gestellt hat. Aber David hat demütig reagiert. Er hat Gottes Stimme aus diesen Worten gehört. Er hat es gehört, was Gott ihm ein Angebot macht, umzukehren. Er hat es ernst genommen. Er hat sein Herz auf diesen Gott ausgerichtet. Er ist umgekehrt und hat Vergebung erlangt. Halleluja. Ein Mann, der so gefallen ist, der seinen Bund gebrochen hat, darf umkehren. Ich denke, wir brauchen heute solche Nathans, die uns Gottes Sicht nahe bringen und die uns auch einen Spiegel vorhalten. Ich bin Gott so dankbar für die Nathans, die ich in meinem Leben hatte. Die haben in mein Leben hineingesprochen, nicht manchmal nicht direkt, sondern indirekt. Aber haben Leiter von ihren Schwächen erzählt, von ihren Versagen erzählt. Und die haben erzählt, wie tief sie im Dreck sitzen und mit was sie ihre Einsamkeit gefüllt haben. Und haben aber auch erzählt, dass sie Vergebung erfahren haben. Und diese Leiter, die sind für mich zum Vorbild geworden. Das hat mich total, total getroffen. Und sind solche Nathans für mich geworden. Nathan heißt übrigens Gottes Geschenk. Gott hat gegeben. Und ist für mich ein Bild für den Heiligen Geist geworden. Für Männer und Frauen, für Christen, durch die der Geist Gottes spricht, aber auch für den Heiligen Geist in mir. Ein Gottesgeschenk, der uns leitet in aller Wahrheit und erkennen lässt, wo wir fehllaufen. Ein Gottesgeschenk, der nicht verdammt, sondern liebevoll wartet und dir Raum gibt, zurückzukommen, Raum gibt, umzukehren. Ein Gottesgeschenk, der deine Schuld und deine Scham sieht und sieht, wie deine Beziehung zu Bruch geht und zerbröckelt und wie eine Wand zwischen deiner Beziehung zu deinem Gegenüber steht und dich darauf aufmerksam macht. Mit einem liebevollen Blick, mit einer liebevollen Aussage. Ein Gottesgeschenk, ein Nathan, ein Heiliger Geist, der dich retten will, der ehrlich ist zu dir. Dieser Heilige Geist, der wohnt in jedem von uns. Wir sind gerade in dieser Reihe, ja, mit dem Heiligen Geist. Und Heilige Geist ist nicht nur der irgendwie Halleluja schreit in uns, ja. der schöne Dinge vollbringt, der Heilungen vollbringt, der all das Schöne macht und uns Gaben gibt, die uns, wo wir uns gegenseitig dienen können. Nein, dieser Heilige Geist ist auch einer, der die Wahrheit in dir offenbart. Und der das aber liebevoll und ernst meint mit dir. Der dich auf den Weg bringen möchte. Der dich in Wahrheit leiten möchte. Ja, der Heilige Geist wollte auch von mir was befreien. Wollte auch mich befreien. Und hat mich herausgefordert, ganz ehrlich zu werden. Und als ich in die Seelsorge ging, hat er immer wieder angeklopft, der Heilige Geist. Markus, du musst es sagen. Ich will dich freisetzen. Aber du musst es sagen. Du musst es bekennen. Wenn du es nicht bekennst, kann ich dich nicht freimachen. Da bin ich irgendwann mal in der Seelsorge gesessen und ich wusste, jetzt ist dran. Ich muss es bekennen. Und ich habe diesen Menschen gesagt, dass ich ein Problem mit Pornografie habe. Da war es raus. Der Heilige Geist hat mir aber so eine Ruhe und Frieden gegeben. Und dann haben wir erkannt in dieser Seelsorge, da ist ein Geist der Pornografie, der ständig da reinhaut bei mir. Ein Geist der Pornografie, der diesen zwanghafte Verlangen in mir schafft. Und den haben wir rausgeschmissen im Namen Jesu. Und ich bin frei. Ich bin frei. Und ich, wisst ihr, dieser Weg ist hart. Das zuzugeben ist so hart. Aber jetzt kommt der Heilige Geist und macht doch weiter und sagt, Markus, jetzt bekenne es bitte deiner Frau. Das kannst du nicht machen. Das verletzt doch total. Ja, was ist jetzt verletzend? Aber Gott hat es mich herausgefordert, es meiner Frau zu bekennen und er hat mir Ruhe und Frieden gegeben und hat mir diese Entschlossenheit gegeben und ich habe es getan. Und ich bin so dankbar für meine Frau, wie sie reagiert hat. Sie war perplex, ja. Hat ihr auch wehgetan. Aber wisst ihr was? Diese Frau, die hat in ihrem Ja festgehalten. Die hat ihr Ja zu mir nicht abhängig von mir gemacht. Die war ihren Entscheidungen, diesem Bund, den sie getroffen hat, damals treu. Er hat gesagt, Markus, ich stehe zu dir. Ich habe eine Entscheidung für dich getroffen, denn ich liebe dich, auch wenn du fehlläufst. Versteht ihr? Liebesbundestreue. Und was noch passiert ist, was mir vorher uns beiden nicht so klar war, diese Scham und diese Schuld, die stand wie so eine Killerwand zwischen uns. Ja? Die zerstört Beziehung. Und die war einfach weg. Wir waren frei. Wir konnten wieder einander ganz anders begegnen. Und in Liebe begegnen. Und dann hat der Heilige Geist weitergesprochen und gesagt, Markus, ich möchte, dass du das in der Gemeinde bekennst. Und deswegen habe ich es euch erzählt. Weil ich glaube, dass wir diese Nathans brauchen. Der Heilige Geist braucht uns ehrlich, unsere Ehrlichkeit und Echtheit, um befreien zu können. Er will dich befreien. Es muss ja nicht Pornografie sein, es sind ganz andere Dinge, können das sein. Aber werde ehrlich. Werde echt vor deinem Gott und vor den Menschen um dich herum. Und es ist so befreiend, weil Mauern niederbrechen. Und du wirst eine neue Beziehung zum Heiligen Geist erfahren. Du wirst feiern. und zu deinen Mitmenschen. Gott hat uns durch Christus einen neuen Bund gegeben und in einen neuen Bund der Gnade gestellt. Das war seine Entscheidung. Jesus Christus hat sich für uns entschieden, für dich entschieden, bevor du überhaupt irgendwas, einen Ton von dir gegeben hast. Ja? Er hat sich entschieden für dich, obwohl er wusste, dass du fehlläufst. Obwohl er wusste, dass du nicht diesen Bund halten kannst, diese Versprechen halten kannst, nicht so sein wirst wie er. Er hat sich entschieden für dich, weil er dich liebt. Und er steht zu diesem Bund, unabhängig von dem, was du tust. Sein Ja ist fest für dich. Sein Ja steht. Dieser Bund ist ein ganz anderer Bund, ist kein Wenn-Dann-Bund, sondern ein Weil-Bund. Weil ich dich liebe, deshalb habe ich diesen Bund mit dir geschlossen und dich für alle Zeit in meine Vergebung aufgenommen. Du, dir ist vergeben. Ich möchte noch ein paar Verse dazu lesen. Ich mal weiterklicken. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meiner Weisung lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Wir bilden uns nicht ein, diesen Auftrag aus eigener Kraft erfüllen zu können. Nein, Gott hat uns dazu fähig gemacht. Nur durch ihn können wir die rettende Botschaft verkünden, den neuen Bund, den Gott mit uns Menschen geschlossen hat. Dieser Bund ist nicht mehr vom geschriebenen Gesetz bestimmt, sondern vom Geist. Denn der Buchstabe tötet, des Gesetzes tötet, Gottes Geist aber schenkt Leben. Kannst du weiterklicken? Deshalb fordert uns der Heilige Geist auf. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht wie eure Vorfahren, als sie sich erbittert gegen mich auflehnten. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Gott selbst ist in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Das ist der Heilige Geist in dir. Das will er in dir bewirken. Er will dieses Leben gestalten und er will dieses Christsein in dir wirken. Es ist nicht deine Willenskraft, die das schafft. Das geht nicht. Der Heilige Geist nimmt sein Versprechen ernst. Und dieser Heilige Geist ist dieser Bundeinhalter in deinem Leben. David hat versagt, verletzte den Bund. Ich habe versagt und verletzte meinen Bund. Und Gott hatte alles Recht, diesen David vom Thron zu stoßen, und so hätte Gott das Recht, mich zu verstoßen. Aber Gott hat sich entschieden, mich zu lieben, zu mir zu stehen, obwohl ich versagt habe. Und so hat er sich entschieden, für dich zu stehen, für dich, dich zu lieben, obwohl du nicht perfekt bist. Das ist unser Gott. Können wir diesem Gott einen Applaus geben? Dieser Gott, der dich trägt. Wir wollen jetzt zusammen ins Abendmahl gehen und ich möchte dich einladen, deine Willenskraft, dein persönliches Ich kann es schaffen, da war Gott abzulegen. Es kommt einer Kapitulation gleich, ich weiß. Aber gib ihm die Kontrolle über dein Leben, über alles. Gib dem Heiligen Geist die Chance in dir, das zu wirken, was er tun will. Jeder Bund hat ja ein Bundeszeichen. Haben wir vorher auch einige Zeichen gesehen. Bei Noah war es dieser Regenbogen, ja, der echte halt. Und Der Bund für den neuen Bund, das Zeichen für den neuen Bund, ist das Abendmahl. Brot und Kelch. Der Sieg Jesu Christi am Kreuz. Das ist das Bundeszeichen für den Bund. Den Bund dürfen wir uns daran erinnern. Und wir dürfen uns in seine Bundestreue stellen, in sein Ja. Und ich habe hier unter euch ein Kreuz aufgeklebt. Und wir wollen das jetzt so machen, ich wünsche mir einfach, dass wir nachher, möchte euch einladen, euch auf dieses Kreuz zu stellen, auf dieses Bundeszeichen, auf diesen Gott zu stellen, auf diese Vergebung zu stellen, ganz bewusst. Ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir meine Willenskraft, ich gebe dir all das, ich gebe dich mir hin. Hilf du mir durch deinen Geist, erfüll du mich mit deinem Geist, dass ich in diesem Bündnis leben kann. Danke, danke ihm für diese Gnade. Danke ihm für das, was er vollbracht hat am Kreuz. Und wir machen das so, wenn ich die Einsetzungsworte gelesen habe, ihr steht auf, geht einfach die Tür hinten raus, kommt vorne wieder zum Haupteingang rein und dann seht ihr dann vor der Saaltür das Abendmahl stehen. In der Zwischenzeit werden die Stühle auf die Seite geräumt. Und ihr könnt einfach hier reinlaufen. Und das machen wir in aller Ruhe. Jeder für sich, im Gespräch mit dem Heiligen Geist. Und kommst da rein, kannst dich auf dieses Kreuz stellen, in dem Bewusstsein, ich will diesen Bund mit meinem Jesus Christus eingehen. Ich will mich auf seine Liebe stellen, auf diese Liebe Gottes stellen, auf diese Vergebung stellen. Das ist meine Grundlage, das ist mein Halt. Nicht das, was ich kann, nicht das, was ich bin, nicht das, was ich leiste, ja, verstehst du? Nicht aus deiner eigenen Willenskraft, sondern aus der Gnade lebst du. Dazu möchte ich dich einladen. Und wir werden dann, also wer nicht gut zu Fuß ist oder irgendwie nachher nicht so lange stehen kann, während den Lobpreis in Stehen machen, der darf dann gerne nachher auf den Stuhl wieder reinstellen. Ich lese die Einsetzungsworte und bete dann noch. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Jesus Christus, ich danke dir, dass du das vollbracht hast, diesen Weg gegangen bist, dein Ja ein Ja blieb. Und du dieses Ja für jeden Einzelnen von uns gegeben hast, dass wir dir so wichtig waren, so wertvoll waren, so ja, von deiner Liebe, du von deiner Liebe einfach so nicht abgelassen hast, dass du deinem Bund, deinem Versprechen treu warst, obwohl ich untreu war. Danke, dass ich mich jetzt auf diese Vergebung und diese Versöhnung von dir, für das von dir erwirkte Leben und Vergebung stellen darf. Danke, Herr, für dein Leib und für dein Blut, Jesus. Amen. Mir ist noch eine Sache wichtig geworden, gerade wenn jemand da ist, der diese Beziehung zu Jesus nicht hat, lade dich und du merkst, der Heilige Geist spricht in dir so und zieht an dir und sagt, ich will mich auf diesen Bund einlassen. Ich will diese Hand, die Jesus mir reicht, einschlagen. Ich will diese Vergebung annehmen, die er für mich hat. Dann geh auch da raus. Komm mit dem Abendmahl rein und stell dich auf die Gnade Gottes, ganz bewusst. Und sag ihm, dass du schuldig geworden bist. Aber nimm dankbar die Vergebung von Jesus an. Er möchte dich dazu einladen. Du darfst gerne jetzt rausgehen und vorne wieder rein. Und ein paar Leute wissen, dass sie die Stühle auf die Seite tun dürfen.